NDR Info. Echo des Tages.
Der Terrorismus hat Belgien getroffen, aber Europa war das Ziel. So hat es François Hollande ausgedrückt, der französische Staatspräsident. Mindestens 30 Menschen sind getötet worden bei den Anschlägen heute in Brüssel, mindestens 130 verletzt. Wir berichten ausführlich über die Ereignisse des Tages in der belgischen Hauptstadt am Sitz von EU und NATO, über die Reaktionen in den europäischen Hauptstädten und Maßnahmen an der deutsch-belgischen Grenze im Raum Aachen. Wir werden auch natürlich den Besuch von US-Präsident Barack Obama in Kuba nicht vergessen. Ebenso wenig das 22 Jahre Lagerhafturteil gegen die ukrainische Soldatin Nadezhda Savchenko, aber mehr dazu dann erst gegen Ende der Sendung. Im Studio ist Thomas Spickhofen. Schönen guten Abend. 3 Detonationen waren es nach Stand der Dinge heute Morgen in Brüssel. 2 gegen 8 Uhr am Flughafen, der liegt nur ein paar Kilometer östlich der Innenstadt. Und eine gute Stunde später in einer U-Bahn mitten in der belgischen Hauptstadt, direkt in der Nähe der EU-Gebäude. Karin Bentsch in Brüssel. Wie ist denn die Lage jetzt am frühen Abend, 9 bis 10 Stunden nach den Anschlägen?
Ja, immer noch angespannt, würde ich sagen. Am Brüsseler Flughafen wurde eine 3. Bombe gefunden und die wurde von Spezialisten entschärft. Der Flughafen, der bleibt auch morgen geschlossen. Auch die U-Bahnen fahren weiterhin nicht. Einige Hauptverkehrsstraßen hier im EU-Viertel, wo wir auch sitzen, sind noch immer gesperrt von der Polizei. Vor allem rund um die U-Bahn-Haltestelle Maalbeek, wo ja heute Morgen in einer Metro eine Bombe explodierte und viele Menschen tötete und verletzte.
Was weiß man denn bisher zum Hergang der Anschläge und auch zu den Tätern?
Ja, was den Flughafen betrifft, da weiß man, dass es zunächst einen Sprengsatz gab, der dort detonierte. Und direkt anschließend haben sich offenbar 2 Selbstmordattentäter dort in die Luft gesprengt. Die Staatsanwaltschaft, die hat am späten Nachmittag ein Foto veröffentlicht, einer Überwachungskamera vom Flughafen. Und auf diesem Foto sind 3 junge Männer zu sehen, die diese Gepäckwagen vor sich herschieben. Die Ermittler glauben, das sind die 3 Verdächtigen. 2 sollen sich eben von denen in die Luft gesprengt haben. Der 3., der ist auf der Flucht und nach dem wird jetzt fieberhaft gefahndet.
Das heißt, man muss damit rechnen, dass Terroristen noch auf freiem Fuß sind in Brüssel.
Absolut, so sieht's aus. Und deshalb gab es auch heute wieder Hausdurchsuchungen in verschiedenen Brüsseler Stadtteilen, denn die Ermittler gehen tatsächlich davon aus, dass sich noch weitere Attentäter und auch Hintermänner hier in Brüssel aufhalten. Es gibt ja die Vermutung, dass diese Anschläge heute in Brüssel zusammenhängen mit der Festnahme von Salah Abdeslam am vergangenen Freitagabend. Salah Abdeslam, das ist der Hauptverdächtige der Pariser Anschläge und vielleicht war das hier so eine Art Zeichen, wir sind da, wir sind nicht klein zu kriegen, wir haben immer noch Macht. Das könnte zumindest eine Vermutung sein.
Man muss im Moment mit mindestens 30 Todesopfern und mehr als 130 Verletzten rechnen. Wie steht es denn um die Versorgung der Opfer zur Stunde?
Ja, die Opfer, also die Verletzten sind in Krankenhäuser gebracht worden hier in Brüssel und zwar ganz verteilt auf 5 bis 6 Krankenhäuser und die werden versorgt. Das Problem ist, es gibt noch eine große Zahl von schwer verletzten Menschen, von denen noch nicht klar ist, ob sie tatsächlich durchkommen werden. Und insofern ist die Zahl der Toten und Verletzten auch immer so unglaublich schwer anzugeben. Da müssen wir einfach noch abwarten. Das ist tatsächlich ein ganz trauriger Tag heute in Brüssel.
Sie sagten, der Flughafen hat seinen Betrieb eingestellt, U-Bahn fährt auch nicht. Lässt sich denn absehen, wie lange dieser Alarmzustand aufrechterhalten bleiben wird?
Nein, das lässt sich noch nicht absehen, aber so wie ich das einschätze, wird das noch eine ganze Zeit so gehen, denn die Hintermänner sind ja noch nicht gefasst und bis die nicht gefasst sind, kann man diese höchste Terrorwarnstufe erstmal nicht runternehmen. Sie war ja im November auch schon mal hochgesetzt worden, also da wird man dran festhalten. Belgien hat in den kommenden 3 Tagen hier auch eine Staatstrauer ausgerufen, also der Terrorzustand wird noch lange hier in Brüssel bleiben.
Karin Bentsch mit Informationen aus Brüssel zum Stand der Dinge, gut 10 Stunden nach den ersten Anschlägen. Vielen Dank. 3 Tage Staatstrauer hat die belgische Regierung angeordnet. Solidarität, Unterstützung und die Zusicherung, man werde helfen, wo und wie man könne, das erhält sie aus der ganzen Welt. Aus den USA, aus dem Vatikan, aus den europäischen Hauptstädten, natürlich auch aus Berlin. Die Reaktionen dort fasst Christina Nagel zusammen.
Am späten Nachmittag trat die Kanzlerin vor die Presse. Betroffen, bestürzt, aber auch kämpferisch. Das Entsetzen über die Tat, so Merkel, sei ebenso grenzenlos wie die Entschlossenheit, den Terrorismus zu besiegen. Jene Mörder, denen die Gebote der Menschlichkeit abgingen, die Feinde all jener Werte seien, für die Europa stehe.
Unsere Kraft liegt in unserer Einigkeit. Und so werden sich unsere freien Gesellschaften als stärker erweisen als der Terrorismus.
Merkel sagte der belgischen Regierung Unterstützung zu, in jeder Weise.
Um die Schuldigen für die heutigen Verbrechen zu finden, festzusetzen und zu bestrafen.
Entschlossenheit im Kampf gegen die Terroristen, kein Einknicken, kein Zurückziehen, das forderten heute Politiker quer durch alle Parteien. Freiheit, schrieb SPD-Generalsekretärin Barley, werde dem Terror nicht weichen. Die Werte Europas, twitterte Kanzleramtschef Altmaier, seien stärker als Hass und Gewalt. Regierungssprecher Seibert sprach von widerwärtigen Anschlägen, Außenminister Steinmeier von verbrecherischer Heimtücke, die sich gegen wehrlose Menschen richte. Tief erschüttert zeigte sich auch Bundespräsident Gauck, der zurzeit zu einem Staatsbesuch in China weilt.
Das ist schrecklich, was dort gerade passiert. Und es trifft uns alle, weil es die Hauptstadt Europas betroffen hat. Unsere Vorstellungen von einem Leben in Freiheit und mit Rechten, die Bürger alle gemeinsam haben.
Dass die Ziele wieder einmal sehr bewusst gewählt worden sind, davon ist auch Innenminister Thomas de Maizière überzeugt.
Ein internationaler Flughafen und eine U-Bahn-Station in der Nähe von EU-Institutionen spricht dafür, dass der terroristische Anschlag nicht nur Belgien galt, sondern unserer Freiheit, unserer Bewegungsfreiheit, der Mobilität und allen, die Teil der EU sind. Und deswegen fühlen wir uns genauso getroffen von diesem Anschlag.
De Maizière schloss nicht aus, dass es einen Zusammenhang geben kann zwischen den jüngsten Fahndungserfolgen in Belgien, bei denen auch der mutmaßliche Paris-Attentäter Abdeslam festgenommen werden konnte, und den Anschlägen.
Das darf uns und niemanden davon aber abhalten, den Kampf gegen den Terrorismus rechtsstaatlich, aber entschlossen und hart zu führen. Ein Zurückweichen darf es nicht geben.
Für den morgigen Tag hat der Innenminister Trauerbeflaggung im ganzen Land angeordnet. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden erhöht an Bahnhöfen und Flughäfen, aber auch, wie NRW-Innenminister Jäger mitteilte, an der Grenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Belgien.
Das heißt ganz konkret, dichtere Kontrollmaßnahmen an der Grenze und vor allen Dingen verdeckte Maßnahmen gegenüber möglichen Gefährdern, von denen wir wissen, dass sie sich in Deutschland aufhalten.
Es sei erschreckend, so Jäger, dass eine Terrorzelle, die zu so einem Anschlag fähig sei, in Belgien unentdeckt habe bleiben können. Schon jetzt ist klar, dass den Anschlägen neue Diskussionen über Sicherheit und Datenschutz folgen werden. Grüne und Linke warnten bereits heute vor Aktionismus. Kanzlerin Merkel kündigte an, dass sich das Kabinett morgen mit den Anschlägen und auch mit möglichen Konsequenzen befassen werde.
In Paris wartet man derzeit auf die Auslieferung von Salah Abdeslam, der zu den Drahtziehern der Anschläge vom November vergangenen Jahres gehören soll. Am Freitag war Abdeslam in Brüssel festgenommen worden. Dort hatte er offenbar seit den Pariser Attentaten Unterschlupf gefunden. Vermutlich wurden die Anschläge ja auch dort vorbereitet und von dort aus gesteuert. Paris steht noch immer unter dem Eindruck dieser Anschläge. In Frankreich fühlt man sich gerade deshalb in diesen Stunden den Menschen in Brüssel ganz besonders verbunden. Im ganzen Land, in allen Städten und Gemeinden Frankreichs werden die Flaggen auf Halbmast gesetzt. Aus Paris berichtet Astrid Corral.
Le terrorisme a frappé la Belgique. Mais c'était l'Europe qui était visée. Et c'est tout le monde qui est concerné.
Die Terroristen haben Belgien getroffen, aber Europa ist das Ziel und wir alle sind betroffen. Das erklärte Frankreichs Präsident Hollande, als er heute Mittag vor die Kameras trat. Und Premierminister Valls wiederholte einmal mehr:
Wir sind in Krieg.
Wir sind im Krieg. Wir müssen seit mehreren Monaten in Europa Kriegsakte hinnehmen.
Akte de guerre.
Da kam Valls gerade von einem Krisentreffen, zu dem Hollande neben dem Premierminister auch Innenminister Cazeneuve gerufen hatte. Und der verkündete die zahlreichen Maßnahmen, die Frankreich nun ergreifen will. Heute Vormittag, seit den Anschlägen in Brüssel, habe ich beschlossen, 1600 zusätzliche Polizisten und Gendarme an verschiedenen Orten im Land einzusetzen. Bei den Grenzkontrollen, aber auch an Flughäfen, Häfen und Bahnhöfen. Pendler und Reisende in Frankreich müssen sich auf zusätzliche Kontrollen einstellen. Dazu gehört auch das Abtasten. Und sie kommen nicht mehr ohne weiteres in Bahnhöfe oder Flughäfen hinein. Der Zugang zu diesen Bereichen ist nur noch den Personen möglich, die einen Fahrschein oder einen Ausweis vorweisen können. Auch für Cazeneuve treffen die Ereignisse in Brüssel die Europäische Union mitten ins Herz. Und sie zeigten die Notwendigkeit, schnell zu handeln. Wir müssen den Kampf gegen den Terrorismus auf europäischer und internationaler Ebene verstärken. Nach den Ereignissen in der belgischen Hauptstadt kommen gerade in Paris erneut Erinnerungen an das vergangene Jahr hoch, als bei den Anschlägen im November 130 Menschen starben. Allein in der Hauptstadt werden nun zusätzlich 400 Sicherheitskräfte an den Flughäfen, in der Metro, an Bahnhöfen und öffentlichen Plätzen eingesetzt. Und um ein Zeichen zu setzen und Solidarität mit Brüssel zu zeigen, wird der Eiffelturm in Paris heute Abend in den belgischen Nationalfarben erstrahlen.
Aus Paris berichtete Astrid Korall. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Bombenexplosion in der Brüsseler U-Bahn weckt in London ganz besonders schlimme Erinnerungen. Vor etwas mehr als 10 Jahren, im Juli 2005, detonierten dort im Herzen der britischen Hauptstadt fast zeitgleich 3 Sprengsätze an 3 verschiedenen Orten in der U-Bahn. Einer explodierte in einem Doppeldeckerbus. London ist in der Innenstadt fast flächendeckend mit Videoüberwachung ausgestattet, aber letzte Sicherheit gibt es natürlich auch dort nicht. Aus London berichtet Stefanie Pieper.
Premierminister David Cameron beriet am Vormittag mit seinem Krisenkabinett über die Lage. Er nannte die Anschläge in Brüssel danach entsetzlich und grausam. Sie hätten ebenso gut Großbritannien, Frankreich oder Deutschland treffen können.
They could just as well be attacks in Britain or in France or Germany or elsewhere in Europe. And we need to stand together against these appalling terrorists and make sure they can never win.
Wir müssen jetzt zusammenstehen, so Cameron, um sicherzustellen, dass die Terroristen niemals gewinnen können. Downing Street bestätigte inzwischen, dass unter den Verletzten von Brüssel ein Brite ist. Londons Bürgermeister Boris Johnson sagte, die britischen Sicherheitsdienste hätten keinen Hinweis darauf, dass eine unmittelbare Anschlagsgefahr für die Hauptstadt bestehe. Die erhöhten Sicherheitsmaßnahmen seien daher rein präventiv.
That is purely for the purpose of reassurance and doesn't reflect any intelligence that we have about a threat to London.
Die EU-Gegner auf der Insel missbrauchen die Brüsseler Anschläge bereits für ihre eigenen Zwecke. Ein Vertreter der rechtspopulistischen Partei UKIP erklärte, die Attacken zeigten, dass das Schengen-Abkommen über offene Grenzen die Sicherheit Europas bedrohe. Großbritannien selbst ist nicht im Schengen-Raum. Regierungschef Cameron kritisierte diese Bemerkung als vollkommen unangemessen. Heute gelte es, allen Belgiern das Mitleid der Briten auszusprechen.
What we should be doing today is expressing our sympathies and condolences with the people in Belgium who've suffered this appalling terrorist attack.
In 3 Monaten werden die Briten per Volksabstimmung darüber entscheiden, ob das Land Mitglied der EU bleibt oder austritt. Die EU-Befürworter auf der Insel befürchten, dass die Flüchtlingskrise sowie islamistischer Terror die Bürger dazu verleiten könnte, mehrheitlich für einen Brexit zu stimmen.
Weltweit ist das Entsetzen groß über die Anschläge von Brüssel. In den sozialen Netzwerken bekundeten zehntausende Menschen unter Schlagworten wie Hashtag Je suis Bruxelles, ich bin Brüssel, oder Hashtag Pray for Belgium, betet für Belgien, ihre Anteilnahme. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon verurteilte die Anschläge und auch im US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf sind die Bomben von Brüssel zum Thema geworden. Aus Washington berichtet Martin Ganselmeier.
US-Präsident Obama hat dem belgischen Premierminister Charles Michel von Kuba aus im Namen aller amerikanischen Bürger sein Beileid ausgesprochen. Obama sicherte Belgien die volle Unterstützung der Vereinigten Staaten zu, insbesondere jegliche Hilfe bei der Fahndung nach den Verantwortlichen für die Anschläge. Die Vereinigten Staaten stünden solidarisch mit der Bevölkerung in Belgien und den Bürgern der NATO und der Europäischen Union. Amerika unterstütze die Bemühungen der Europäer im gemeinsamen Kampf gegen die Geißel des Terrorismus. US-Außenminister John Kerry erklärte, die US-Regierung bemühe sich derzeit darum, die Lage der Amerikaner in Brüssel zu klären. Verteidigungsminister Ash Carter sicherte den europäischen Verbündeten Unterstützung im Kampf gegen den Terrorismus zu. Die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Hillary Clinton, betonte, die Bürger in Brüssel, in Europa und in aller Welt ließen sich von den Terroristen nicht einschüchtern. Die Anschläge in Brüssel würden die Entschlossenheit der westlichen Allianz nur verstärken, den Terrorismus und radikalen Dschihadismus zu besiegen. Dagegen sieht sich der republikanische Präsidentschaftsbewerber Donald Trump in seiner harten Haltung in der Einwanderungspolitik bestätigt. Im Sender Fox News sagte Trump, die Anschläge von Brüssel zeigten erneut, dass die Vereinigten Staaten sehr, sehr wachsam sein müssten, wen sie ins Land lassen. In mehreren amerikanischen Großstädten wurden vorsichtshalber die Sicherheitsvorkehrungen an Flughäfen und U-Bahnen verstärkt.
Nicht nur der Flughafen in Brüssel hat bis auf Weiteres seinen Betrieb eingestellt, auch die ICE-Züge von und nach Brüssel fahren derzeit nicht, beziehungsweise von deutscher Seite aus nur bis Aachen. Zahlreiche Passagiere sind nun dort gestrandet und auf der Suche nach Alternativrouten oder Übernachtungen. Die Sicherheitsbehörden im Dreiländereck Deutschland, Niederlande, Belgien befinden sich in Alarmbereitschaft. An den Aachener Grenzen kontrolliert verstärkt die Bundespolizei. Andreas Josef hat Stimmen und Stimmung in Aachen eingesammelt.
Ich denke mir, dass ich theoretisch jetzt auch in Brüssel sein könnte. Die Probleme, die mich durch diesen Anschlag betreffen, sind auf jeden Fall viel kleiner als die, die vielleicht Leute haben, die jetzt so Angehörige verloren haben oder vielleicht sogar einfach tot sind. Also da geht's mir noch ganz gut. Es ist in Ordnung.
So wie dieser jungen Frau am Aachener Hauptbahnhof geht es vielen Menschen, die heute von Aachen aus nach Belgien reisen wollten. Wohl auch deshalb sehen sie die gestrichenen Züge in das vom Terror erschütterte Nachbarland gelassen. Der ICE der Deutschen Bahn über Aachen nach Brüssel fährt nicht und auch der Thalys steht in Belgien still. Der Bahnverkehr in der Grenzregion ist fast komplett zum Erliegen gekommen. Ersatzbusse bringen die Passagiere über die Grenze. Grundsätzlich aber raten die Bahnunternehmen den Menschen ohnehin davon ab, nach Belgien zu reisen. Direkt neben dem Bahnhof sitzt die Aachener Bundespolizei. Pressesprecher Knut Paul spricht am frühen Nachmittag noch von einer unübersichtlichen Lage für ihn und seine Kollegen.
Wir wissen jetzt nicht, ob noch andere Unterstützer bzw. Attentäter hier auf dem Weg sind aus Belgien, vielleicht in Richtung Deutschland. Das wird zurzeit beurteilt durch das Bundespolizeipräsidium im Zusammenhang mit den anderen Sicherheitsbehörden, in den belgischen Behörden. Und danach werden wir entsprechend unsere Aufträge kriegen.
Unabhängig von diesen konkreten Anweisungen hat die Bundespolizei aber schon begonnen, den Grenzverkehr zu kontrollieren. Vereinzelt werden Passanten und Autofahrer an den Grenzübergängen rausgegriffen. Teilweise bildeten sich schon am Nachmittag lange Staus auf den Autobahnen. Aber auch an den kleinen Grenzübergängen auf Landstraßen zeigt die Polizei Präsenz. Die Anwohner sehen das mit gemischten Gefühlen.
Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man da gezielt mehr kontrolliert.
Ich hätte da keine Probleme mit. Ich glaube, die Sicherheit geht vor. Man sollte vorher wissen, wie man ins Land reinlässt und wir nicht.
Ich glaube nicht, dass dadurch mehr Sicherheit gegeben wäre. Die finden ja überall Schlupflöcher. Ich komme ja jetzt auch mitten durch den Wald. Wer rein will, braucht nicht über die Grenze gehen.
Mindestens 30 Tote, mindestens 130 Verletzte. Die Detonation mehrerer Sprengsätze im Herzen Europas, in Brüssel, in der Stadt des EU-Parlaments, in der Stadt des NATO-Hauptquartiers. Vor wenigen Tagen noch schien es, als hätten die belgischen Sicherheitsbehörden mit der Festnahme des Dschihadisten Salah Abdeslam einen großen Erfolg im Kampf gegen den Terror geschafft. Ein tragischer Irrtum, wie wir heute nun feststellen müssen. Aus Brüssel ein Kommentar von Ralf Siener.
Erst Paris, jetzt Brüssel. Terroristen haben zwei Symbole des freien Europa im Kern getroffen. Zwei Terroranschläge innerhalb von nur 4 Monaten, trotz massiver Sicherheitsvorkehrungen. Das ist ein Einschnitt in der europäischen Nachkriegsgeschichte. Nichts ist mehr wie vorher. Leichenwagen beherrschen das Bild vor dem Flughafenterminal von Brüssel. Während die Sympathisanten des sogenannten Islamischen Staats im Internet die Anschläge auf die Hauptstadt des freien Europa feiern. Die Angst vor dem nächsten Anschlag beherrscht ab sofort alle und alles. Selbst die, die sich hier in Brüssel bisher relativ sicher fühlten, weil sie glaubten, im Epizentrum der Dschihadisten wäre es am sichersten. Und die Terroristen würden doch nicht ihren eigenen Rückzugsort und ihr eigenes Logistikzentrum in Europa zum Schlachtfeld machen. Eine naive Annahme. Es gibt keine terrorsicheren Orte mehr, weder in Europa noch weltweit. Aber es gibt ein Land und eine Stadt, die es Terroristen besonders leicht gemacht hat, sich zu verstecken und Anschläge vorzubereiten. Das von Machtkämpfen zwischen Flamen und Wallonen zerrissene Belgien und seine Hauptstadt Brüssel mit ihren rivalisierenden Polizeidirektionen sind ein idealer Platz für Terroristen, wie den mutmaßlichen Paris-Attentäter Salah Abdeslam, um lange Zeit unerkannt unterzutauchen. Nur wenige 100 Meter Luftlinie von Brüssels berühmtem Zentrum namens Grand Place entfernt, im mittlerweile ebenfalls berühmt-berüchtigten Stadtteil Molenbeek, wo der Bürgermeister jahrelang tatenlos zusah, wie sämtliche jüdische Geschäftsleute aus dem Viertel wegzogen, weil sie den Verbalterror der fundamentalistischen Islamisten aus der Nachbarschaft nicht mehr ertrugen. Wer es wagten, moderate marokkanische Muslime aus Molenbeek darauf hinzuweisen, dass sich ihr Stadtteil nahe des Zentrums zu Jihad City entwickelte. Sie wurden in der öffentlichen Brüsseler Diskussion prompt als Rechtsradikale beschimpft und als Ausländerfeinde. Gleichzeitig durften von Saudi-Arabien finanzierte und ausgewählte wahhabitische Prediger, wenige hundert Meter von der EU-Kommission entfernt, jahrzehntelang ihre Hasstiraden verkünden gegen die sogenannten Ungläubigen. Und zwar in einem ehemaligen belgischen Pavillon der Weltausstellung von 1958, mitten in Brüssels Prachtpark Saint-Conteneur, der mit saudischem Geld in ein wahhabitisches Kulturzentrum umfunktioniert wurde, mit ausdrücklichem Einverständnis von Belgiens Regierungen. Dafür wurde das Königreich selbst zu den Zeiten der härtesten Ölkrisen immer günstig versorgt und kann bis heute einen Großteil seiner Waffenproduktion an die Saudis liefern. Die Öl- und Profitgier machte blind für die Hass- und Terrorprediger, die man im Gegenzug bereitwillig ins Land ließ. Deren ideologische Saat ist aufgegangen. Beim Anschlag von Paris, der in Belgien vorbereitet wurde, und bei dem heutigen Blutbad von Brüssel. Beide Anschläge sind auch ein Resultat falsch verstandener Toleranz.
Ein Kommentar von Ralf Siener im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. An einem Tag des Schreckens und der Trauer, der aber, wenn wir auf die andere Seite des Globus schauen, auch eine Botschaft der Verständigung hat. US-Präsident Barack Obama hat seinen Besuch in Kuba fortgesetzt. Eine historische Reise auf politisch immer noch heiklem Gelände, aber wie soll man das Gelände auch befrieden, wenn nicht einer mal einen Schritt wagt? Obama hat gleich mehrere Schritte gesetzt in den vergangenen Tagen. Heute endet sein Aufenthalt auf der Insel. Und Andreas Heuchler hat diesen Tag für uns beobachtet.
Die Altstadt von Havanna war weiträumig gesperrt. Tausende Bürger, die nicht ins Gran Teatro de la Habana hineinkamen, säumten die Straßen. Kubanische und US-amerikanische Fahnen schmückten Balkone und Fenster. Immerhin bekamen die Menschen einen Blick auf die imposante Wagenkolonne und Obama hinter dunklen Scheiben, wenn sie Glück hatten. Gebannt verfolgten sie dann die Ansprache an das kubanische Volk, übertragen im Staatsfernsehen. Sie erlebten eine rednerische Sternstunde des US-Präsidenten, einen engagierten US-Präsidenten, der sich an Familien, an Freunde und Partner wandte und immer wieder spanische Sätze in seine Rede einstreute.
Todos somos americanos.
Wir sind alle Amerikaner. Er sei gekommen, um das letzte Überbleibsel des Kalten Krieges auf dem amerikanischen Kontinent zu Grabe zu tragen. Die Zukunft Kubas liege in der Hand der Kubaner.
El futuro de Cuba tiene que estar en las manos del pueblo cubano.
Obama warb offensiv für die Demokratie. Er glaube, jeder Mensch muss gleich vor dem Gesetz sein. Freie Meinungsäußerung muss so möglich sein wie öffentlicher Protest. Freie öffentliche Glaubensausübung, freie Wahlen gehörten ebenfalls dazu. Menschenrechte sind universell, sagte Obama. Demokratie der Weg. Eine Provokation Castros, der am Ende der Rede wenig bewegt aus seiner Loge grüßte. Es sollte einfacher sein, ein Unternehmen zu gründen. Zwei Währungen sind schädlich. Es sollte Internet für alle Kubaner geben, so Obama. Es liegt an Ihnen. Freier und offener Austausch von Ideen, das ist für Obama das Rezept für Erfolg im 21. Jahrhundert. Und er zitierte Martin Luther King: Wir sollten Veränderungen nicht fürchten, sondern sie begrüßen. Seit der Verabredung zwischen Castro und Obama von 2014, die Beziehungen zu normalisieren, ist viel passiert, sagte Obama. Bald wird es Direktflüge geben, die Post funktioniert wieder, der Seeverkehr, die US-Wirtschaft beginnt in Kuba aktiv zu werden. Träger des Wandels, so Obama, sollte nicht die kubanische Regierung sein, sondern das kubanische Volk. Er glaube an das kubanische Volk, rief Obama erneut auf Spanisch.
Creo en el pueblo cubano.
Es ist jetzt Zeit, das Embargo aufzuheben, sagte Obama sicherlich auch an die Adresse des republikanisch geführten US-Kongress, der sich bislang weigert, den Handel beider Länder wieder freizugeben. Obama hat eine bewegende Rede gehalten, auch mit selbstkritischen Tönen über die nicht ganz überwundene Rassentrennung in den USA, die Unterschiede zwischen Arm und Reich, die unzureichende Gesundheitsversorgung. Die auch von Raúl Castro formulierte Kritik nehme er auf. Das Signal Obamas an die Kubaner lautete: Wenn sie die Veränderung wollen, sollte sich das Regime nicht sträuben. Dann kann es die neue Zeit nicht aufhalten. Und er endete mit Worten, an die sich wohl die ganze Welt aus dem Jahr 2008 erinnert.
Si se puede. Muchas gracias.
Si se puede. Yes, we can.
Nadezhda Savchenko ist 34 Jahre alt und, wenn es nach der russischen Rechtsprechung geht, wird sie die nächsten 2 Jahrzehnte in Lagerhaft verbringen. Dann ist sie Mitte 50, wenn sie wieder rauskommt. Zu 22 Jahren Lagerhaft wurde die ukrainische Soldatin verurteilt, weil sie für den Tod von 2 russischen Reportern im Kriegsgebiet der Ostukraine mitverantwortlich gewesen sein soll. Ein umstrittener Vorwurf, ein umstrittener Prozess und ein umstrittenes Urteil. Gegen alles gab es internationale Proteste, bislang aber ohne Erfolg für Nadezhda Savchenko. Die Einzelheiten des Urteils heute fasst Bernd Großheim zusammen.
22 Jahre, das sind 1 Jahr weniger, als die Staatsanwaltschaft gefordert hatte. Da sie seit Juni 2014 in Untersuchungshaft sitzt, müsste Nadja Savchenko noch etwas mehr als 20 Jahre in einem Straflager absitzen. Laut Gericht war sie unter anderem am Mord an 2 russischen Journalisten beteiligt. Savchenko will das Urteil des Gerichts nicht anerkennen. Die Angeklagte und ihre Anwälte betrachten das gesamte Verfahren als Schauprozess. Entlastendes Beweismaterial sei vom Gericht nicht anerkannt worden. Mobilfunkdaten sollten zeigen, dass Savchenko zum Zeitpunkt des Mörserangriffs, bei dem die beiden russischen Journalisten ums Leben kamen, bereits von pro-russischen Separatisten gefangen genommen worden war. Die Verurteilte will nun in 10 Tagen einen weiteren Hungerstreik beginnen. Sie hofft, dass internationaler Druck letztendlich dazu führen wird, dass sie in die Ukraine abgeschoben wird. Einer ihrer Anwälte erklärte, es gebe noch die Möglichkeit, dass der russische Präsident Putin Savchenko begnadigt oder sie werde gegen 2 russische Militärs ausgetauscht, die in der Ukraine in Haft sitzen und auf ihren Prozess warten. Westliche Staaten hatten den Prozess gegen Savchenko kritisiert. Das Verfahren habe rechtsstaatlichen Regeln widersprochen, hieß es aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. Bei ihren Besuchen in Moskau wollen Außenminister Steinmeier und sein US-Kollege Kerry das Thema ansprechen.
Und zum Ende des Echos des Tages kommen wir nochmal zu einem innenpolitisch, rein innenpolitischen Glücksthema. Gemeinsame Pressekonferenz des deutschen Lotto- und Toto-Blocks und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Da musste man heute Morgen schon mal genau auf die Einladung gucken, um zu wissen, worum geht's denn da? Da war dann irgendwann auch klar, dass es eben in Berlin nicht nur um den Einsatz unserer nächsten 6 Richtigen oder unseres Glücks für die nächsten 6 Richtigen ging, sondern um gesundheitliche Aspekte. Also Glücksspiel und Spielsucht. Ergebnis: Es wird in Deutschland immer weniger zwar ums Glück gespielt, aber die illegalen Sportwetten im Internet, die nehmen zu. Und es gibt immer noch sehr viele, vor allem junge Männer, für die das Spiel zur Sucht wird. Die Ergebnisse des Berichts, der da heute in Berlin vorgelegt wurde, fasst für uns Volker Schafranke zusammen.
In Deutschland wird immer weniger gezockt, zumindest was die klassischen Glücksspiele betrifft. Zwar füllt noch immer gut jeder 3. Deutsche mittwochs und samstags seinen Lottoschein aus oder tippt bei der Fernsehlotterie mit, der Trend sei aber eindeutig, erklärt Peter Lang von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
Dass wir einen Rückgang haben in der Spielteilnahme generell über alle Spiele hinweg. Zwischen 2013 und 2015 eine Reduzierung von 40% auf 37% für alle Spiele.
Auffällig in der neuen Studie, die die Bundeszentrale gemeinsam mit dem deutschen Lotto- und Toto-Block erstellt hat, auch das Daddeln am Geldautomaten lässt nach. Doch es gibt einen Ausreißer nach oben. Die illegalen Sportwetten im Netz werden immer beliebter.
Der Markt der Anbieter ist unübersichtlich. Viele wissen gar nicht, dass sie bei illegalen Anbietern spielen. Ein Feld, was wir, denke ich, auch in den nächsten Jahren noch mit besonderer Aufmerksamkeit beobachten müssen, wie ist die Entwicklung.
Ein Klick genügt, es wird auf das Endergebnis gesetzt. Der Wetteinsatz wird per Kreditkarte eingezogen. Beliebt sind die Sportwetten bei jungen Erwachsenen. Mehr als jeder 10. der 18- bis 20-Jährigen hat im vergangenen Jahr daran teilgenommen. Das waren doppelt so viele wie vor 2 Jahren. Und dabei wird klar, ein problematisches Spielverhalten findet sich häufig bei Männern zwischen 21 und 25 Jahren. Der Anteil der Problemspieler ist bei Männern 5-mal so hoch wie bei Frauen. Die Risikofaktoren fasst Peter Lang so zusammen.
Das ist das männliche Geschlecht. Das ist ein Alter unter 25 Jahren, das ist ein niedriger Bildungsabschluss und es ist auch eher ein Migrationshintergrund.
Spielsüchtige präferieren Geldautomaten, Spielbanken oder eben die Sportwetten im Netz. Für sie ist die Zockerei längst kein Freizeitvergnügen mehr. Die Experten unterscheiden dabei 2 Gruppen, erläutert Gordon Schmid von der Suchthilfe Caritas Berlin.
Bei den problematischen Spielern steht häufig noch das Spielen auch mit im Vordergrund.
Sie haben zwar auch schon Schulden gemacht, aber sie erleben noch diesen Kick auch beim Spielen. Ein pathologischer Spieler, der hat wenig Genuss beim Spielen, was bei einem problematischen Spieler häufiger noch der Fall sein kann.
In Deutschland liegt die Zahl der Spielsüchtigen schätzungsweise zwischen 300 und 600.000.
Volker Schraffenke berichtete aus Berlin und das war das Echo des Tages. In Belgien laufen zur Stunde Durchsuchungen. Das hat inzwischen die belgische Staatsanwaltschaft bekannt gegeben. Mehr dazu natürlich im Laufe dieses Abends auf Ihrer Welle. Mein Name ist Thomas Spickhofen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.